ARD Sounds.
Tag 26 bei der WM und Donald Trump ist zum ersten Mal auf dieser WM-Bühne aufgetaucht, hat mal eben die UNO-Reverse-Karte ausgepackt. Tobi, hast du ihn bisher vermisst?
Ehrlicherweise nicht. Und vor allem jetzt an diesem Morgen nach dieser WM-Nacht bin ich so geflasht von diesem atemberaubenden Spiel Mexiko gegen England, vom Haarland der unbegrenzten Möglichkeiten. Und jetzt kommt Donald Trump und verhagelt einem so ein bisschen die Stimmung.
Ja, was es damit auf sich hat, das besprechen wir gleich im Sportschau-WM-Update. Wir schauen wie immer auch auf die Spiele von heute, 21 Uhr Portugal gegen Spanien und 2 Uhr in der Nacht dann eben die USA gegen Belgien. Aber wir starten natürlich mit dem, was in dieser Nacht los war. Wir sind in dem Fall Tobi Schäfer und ich bin Anne Hild. Mexiko gegen England. Mit einer Stunde Verzögerung angepfiffen. Grund war heftiger Regen und ein Unwetter, das da durchgezogen ist. Aber ich finde, das Wachbleiben hat sich definitiv gelohnt. Das Spiel hatte alles von schnellem Doppelschlag, Comeback, Platzverweis, Elfmeter, Spannung bis zum Schluss. Und dann eben am Ende ein 3:2 für England gegen Mexiko. Wie sehr hast du zwischendrin um deinen Weltmeistertipp gezittert?
Naja, es wurde schon tatsächlich hin und wieder eng. England dann immer deutlich, also mit 2 Toren in Führung. Mexiko ist immer dran geblieben. Und es war dann im wahrsten Sinne des Wortes wirklich eine Abwehrschlacht. Und wenn man der Stand hält, dann kann man auch Weltmeister werden.
Ja, steckt ja schon im Namen drin. England. Aber ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, wie sich das bei uns im Audiostream angehört hat. Mit Martina Knief und Jan Wochner.
Jetzt kommen die Engländer, kommt mal Tor! 1-0 England! Ist das eiskalt?
Jude Bellingham macht das Tor per Kopf.
Harry Kane mit der Abschlusschance in die Mitte. Bellingham, Tor! Doppelpack! Jude Bellingham!
Die Flanke kommt in den 16er hinein. Das erst einmal gewühlt. Schuss, Tor! Tor für Mexiko! Jetzt gibt er den Ball frei. Harry Kane läuft an. Schuss, Tor! 3-1 England!
Läuft an gegen Pickford, verzögert einmal, zweimal und schießt ins Tor!
Also nach rund einer halben Stunde der Doppelschlag durch Jude Bellingham. Mexiko kann dann nochmal rankommen vor der Pause, ist eigentlich auch nah dran am Ausgleich. Und dann gibt es eben dieses Elfmeterschießen in der zweiten Hälfte. Und du hast gerade schon gesagt, für dich ist das weltmeisterlich, was England da gezeigt hat.
Ja, England hat halt gegen ganz viele Widerstände ankämpfen müssen in diesem Spiel und haben wieder mal Mentalität gezeigt, wie im 16. Finale gegen Kongo eigentlich auch schon. Es gab erstmal das Stadion, was eine unheimliche Wucht hatte. Ich glaube, das wussten sie auch, aber das Publikum hat die Engländer aufgefressen. Ich glaube, dafür wurde das Wort frenetisch irgendwann mal erfunden. Auf dem Platz hat Mexiko sehr wild gemacht. England wollte Kontrolle, hat dann auch mal was abgeräumt und da haben sie ja fast die komplette zweite Halbzeit auch in Unterzahl gespielt durch die rote Karte für Kwanzaa. Und das hast du dann irgendwann auch gemerkt, sie waren stehend K.O. und Bellingham konnte nicht mehr, hat auf der letzten Rille aber noch alles wegverteidigt. Ja, und dann haben sie sich durchgebissen. Auch dank der Anführer Bellingham mit 2 Toren, Kane wieder verwandelter Elfmeter. Und 40 Jahre nach dem Drama um die Hand Gottes damals gegen Argentinien in Mexiko war es jetzt die Wand Gottes von England, die Mexiko standgehalten hat.
Also da gebe ich dir recht, der Fußballgott ist offenbar Engländer. Aber ich finde, dass es schon ein bisschen leichtsinnig war, weil England ja halt die letzte Viertelstunde, was dann im Endeffekt die letzte halbe Stunde war, weil es eben so viel Nachspielzeit gab, nur am eigenen 16er noch gestanden hat.
Ja, zu 10, ne?
Ja.
Und auf 2200 Metern
aber
Höhe.
Aber gegen Mexiko. Also eigentlich musst du doch...
Ja, aber wenn du K.O. bist, ist ja egal, gegen wen du spielst. Ob es Mexiko ist, und Mexiko ist ja jetzt auch nicht irgendeine Gurkentruppe.
Nee, absolut gar nicht. Will ich damit gar nicht sagen. Nur, dass Mexiko halt auch am Ende K.O. war. Und gegen ein anderes Team, glaube ich, wäre da schon noch ein Tor gefallen.
Ist ja gut gegangen.
Ist gut, ja. Am Ende gibt das Ergebnis den Engländern recht, ist klar. Ich muss sagen, die Tränen, die man dann nach dem Spiel bei den Mexikanern gesehen hat, die haben mich schon auch berührt. Also für dieses Team tut es mir auch einfach leid, weil sie eben so gekämpft haben noch, am Ende der ersten Hälfte schon dran waren am Ausgleich, auch zurückgekommen sind nach diesem Doppelschlag, in der zweiten Hälfte fast alleine das Spiel gemacht haben, bis auf eben diese eine Elfmeterszene, wo Kane den Elfer verwandelt. Also eigentlich haben sie es nicht verdient, auszuscheiden.
Ja, man muss aber sagen, alles, was sie so an fußballerischer Qualität nicht haben, haben sie eben versucht, mit Herz wettzumachen, mit plus Publikum, mit allen Tricks, auch in der Nacht vorher schon mit Lärm vom englischen Hotel und so. Das gehört ja irgendwie dann auch alles dazu. Aber irgendwann siegt dann eben doch die größere, breitere Substanz. Und das ist eben bei den Engländern. Ich finde es nur sehr schade, dass es das letzte Spiel im Aztekenstadion war.
Aber das wäre es ja so oder so gewesen.
Dass da, ja, ich meine auch, dass da jetzt auch ohne mexikanische Beteiligung kein Spiel mehr stattfindet. Also wenigstens ein Viertelfinale oder so hätte ich da jetzt noch stattfinden lassen, weil das ist einfach das wahnsinnigste Stadion der WM.
Ja, wobei ich mich da auch frage, wie wäre das gewesen, wenn da zwei Teams jetzt, die nichts mit Mexiko zu tun haben, gespielt hätten? Hättest du diese Lautstärke dann auch gehabt, was dieses Stadion ja einfach ausmacht?
Kommt dann auf die Teams an.
Das stimmt.
Also die Engländer haben da schon auch Lärm gemacht.
Das stimmt. Und die Engländer spielen jetzt im Viertelfinale gegen Norwegen, weil Norwegen mit 2-1 gegen Brasilien gewonnen hat. Was hat dich da mehr überrascht, das Ergebnis oder die Spielweise der Brasilianer?
Schon die Spielweise der Brasilianer, weil es war natürlich schon erstmal wieder Ancelotti Masterclass. Er gibt dir das Gefühl als Gegner, du hast eine Chance gegen ihn, aber sie waren dann doch ein bisschen zu passiv, zu sehr verwaltend und das wurde dann bestraft.
Wollen wir uns noch so ein bisschen Feierstimmung von den Norwegern abholen? Thomas Kunze war nämlich live für uns im Stadion.
So, meine lieben Freunde im dunklen Podcast-Studio, sie rudern wieder und sie rudern immer schneller, immer weiter in dieser Weltmeisterschaft. Jetzt rudern sie gerade ins Viertelfinale nach dem 2-1-Sieg, gerade eben hier vor 80.000 gegen Brasilien, weil Erling Haaland, der Chef-Wikinger, den absoluten Wahnsinn hier auslöst. Und er ist auch der, der gerade auf die Trommel haut und den Rhythmus vorgibt. Ein Kopfballtor in der 79. Ein unfassbar präziser Flachschuss mit Vollspann in der 90. Damit war der Deckel drauf gegen Brasilianer, die hier in der ersten Halbzeit einen Elfmeter verschießen, alle Chancen vergeben. Und das ist die norwegische Ekstase und die Erling-Mania, die ihr im Hintergrund hört. Er ist einfach ein anderer Spieler, eine Maschine oder hier in den USA würde man sagen, a different breed, weil er diese Hardware mitbringt und diese Technik. Unfassbar. 7 Treffer jetzt für ihn im Vergleich zu allen anderen Top-Torschützen bei dieser WM. Hat er jetzt genauso viel, dabei hat er ein Spiel weniger, weil sie ja im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Frankreich alle zugeschaut haben. So. Jetzt schippern die also weiter, spielen das Viertelfinale. Kein Mensch weiß, wo das hingehen wird, weil dieser unmenschliche Erling Haaland einfach dieses Wikinger-Schiff weiter durch dieses Turnier ziehen kann. Könnte so sein. Liebe Grüße aus New York, New Jersey. Das war anstrengend, hat aber großen Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Ja, anstrengend war es schon zwischendrin, ne? Also das war ein Spiel, wo beide jetzt nicht unbedingt auf den Siegtreffer erstmal gegangen sind.
Es war zumindest spannend, sagen wir es mal so.
Das stimmt.
Aber sind wir mal ganz ehrlich, Norwegen wäre natürlich nicht im Viertelfinale ohne Erling Haaland. Also so eine Abhängigkeit haben andere auch, das ist klar. Aber er ist schon irgendwie sowas wie ein Außenbordmotor bei diesem Ruderboot, bei diesem norwegischen Ruderboot. Aber das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Es war ja wirklich nicht total klar, dass Brasilien ihnen so sehr den Ball gibt. Mhm. Und dann waren sie selber zwar nicht gefährlich, haben in der zweiten Halbzeit aber ganz gut umgestellt mit Änderungen auf den Flügeln. Dann wurde Kjelderup eingewechselt, der bereitet beide Tore vor. Dazu ein überragender norwegischer Torhüter mit Nyland und eben so ein bisschen das Glück, Thomas Kunze hat es angesprochen, dass Brasilien einfach die Chancen nicht nutzt. Ich meine, die haben 11 Meter nach 10 Minuten. Wenn es dann 1-0 steht für Brasilien, dann gewinnen die das Spiel.
Ja, aber das war dann eben Nyland, ne? Der hat richtig gestanden, hatte auch ein bisschen Glück mit der Ausführung des Elfmeters.
Und man muss dazu sagen, den hätte es gar nicht geben dürfen, den Elfmeter, weil Nusa vorher gefoult wurde in der Entstehung der Situation. Also insofern ausgleichende Gerechtigkeit.
Ja, und Nyland ist aktuell vereinslos. Das war ja wohl mehr als ein Bewerbungsschreiben, oder?
Es haben viele Torhüter bei dieser WM Bewerbungsschreiben abgegeben.
Das stimmt. Ja, ist so ein bisschen die WM der Torhüter. Aber ja, geile Geschichte auch irgendwie. Nachspielzeit ist eigentlich schon abgelaufen. Dann gibt es eben diesen zweiten Elfer für Brasilien. Neymar darf nochmal antreten. War wahrscheinlich sein letztes WM-Tor für Brasilien. Also ich gehe mal davon aus, dass der jetzt bei der nächsten WM nicht mehr im Kader sein wird.
Und ein bisschen unwürdiger Abschied, weil es gab ein bisschen Tamtam und Trash-Talk mit Nyland. Das hat auch wahnsinnig viel Zeit gekostet. Und als er den verwandelt hat, hat Neymar dem Keeper auch nochmal einen Spruch mitgegeben. Dabei wären er vielleicht noch 30 Sekunden übrig geblieben, um nochmal gefährlich zu werden. Und dann hat man ja auch Tränen gesehen bei Neymar, weil ihm war natürlich auch klar, er bleibt, was die Weltmeisterschaft angeht, der Unvollendete sozusagen.
Das stimmt, aber auch wenn da noch 30 Sekunden übrig gewesen wären, also in der gesamten Nachspielzeit kam Brasilien ja bis auf halt diese Elfmeterszene nicht mehr wirklich vors Tor. Also fand ich dann, die haben sich schon früh aufgegeben oder Norwegen hat es halt einfach so gut gemacht.
Ja, die Nachspielzeit war sowieso viel zu lang, aber du hast recht, man hatte da jetzt irgendwie nicht den Eindruck, Brasilien glaubt noch dran, doch nochmal den Ausgleich auch machen zu können.
Nee, aber ist doch schön, damit haben wir ein kleines Fußballmärchen oder muss man eigentlich von einer Sage sprechen, wenn es da um die Wikinger geht?
Keine Ahnung, ich kenne mich mit norwegischer Geschichtstradition nicht so richtig aus.
Auf jeden Fall steht damit das zweite Viertelfinale und wir schauen auf die Spiele von heute Abend bzw. heute Nacht unserer Zeit, angefangen mit Portugal gegen Spanien, live zu sehen im ZDF und zu hören im Audiostream, und gespielt wird in Dallas. Und da hat unser Reporter Michael Augustin auch schon mal so ein bisschen die Stadt erkundet. Michael, welches Trikot hast du denn häufiger gesehen? Ronaldo oder Jamal?
Ronaldo, definitiv Cristiano Ronaldo. Der ist ja in diesem Hotel untergebracht, in dem auch schon Mo Salah mit Ägypten und Leo Messi mit Argentinien übernachtet haben.
Star-Hotel.
Und da war ich vorhin tatsächlich, genau, das Star-Hotel in Dallas Downtown. Und da haben sich dann hinter Absperrgittern viele Fans versammelt und haben darauf gewartet, dass der Bus der Portugiesen vom Training zurückkam, und haben dann, als der Bus tatsächlich ankam, ihre Handys gezückt und haben die Videofunktion angemacht und haben Cristiano Ronaldo besungen. Ich habe ehrlich gesagt viele Spieler gesehen, aber nur für wenige Sekunden, vielleicht auch ihn. Ich stand so weit hinten, ich konnte das gar nicht sehen, aber ich konnte mit einigen Fans sprechen, und das ist wirklich erstaunlich. Also Cristiano Ronaldo, daran erkennt man, dass das eine weltweite Marke ist. Ich habe mit einem 9-jährigen Mädchen gesprochen, Emily, die kam aus Honduras mit ihrem Papa extra nach Dallas, um einen kurzen Moment Cristiano Ronaldo zu erleben. Ich hoffe, sie hat einen besseren Platz als ich, und ich hoffe, sie hat ihn länger als nur 2 Sekunden gesehen.
Ist er nicht eh der Mensch mit den meisten Instagram-Followern auf der ganzen Welt?
Also ja, warte mal ab, wie viel Wosinja jetzt noch kriegt.
Also
ne?
Noch ist er der bekannteste Mensch der Welt. Und bei den Spaniern gucken sie natürlich aber alle auf Lamine Yamal, wo sie aber auch noch drauf warten, dass er nochmal so richtig explodiert. Wobei, er ist ja Man of the Match geworden, ohne dass er jetzt eine Torbeteiligung hatte zuletzt. Also er muss nicht viel machen. Nee. Aber wie entspannt sind denn die Spanier, dass er jetzt in den entscheidenden Spielen da wirklich noch was drauflegt?
Ach, ich glaube, die sind sehr entspannt, die Spanier. Also bei Lamine Yamal ist es ja auch so, dass er im Frühjahr noch eine schwere Verletzung hatte, im April Muskelriss. Und deswegen warten wir noch auf diese absoluten Superstar-Momente von ihm. Ein Tor hat er geschossen gegen Saudi-Arabien. Ja, aber ich gebe euch recht, das ist noch nicht die Yamal-WM, aber andere fallen ja auf. Unai Simon ohne Gegentor im ganzen Turnier hat diesen All-Time-Record von Walter Zenger, von der italienischen Torhüter-Legende, geknackt. Dann ist Marc Cucurella, der in Deutschland ja wegen seines Handspiels im EM-Viertelfinale bekannt geworden ist, immer wichtiger. Der ist zwar Linksverteidiger, aber gibt bei Spanien eigentlich so einen verkappten Spielmacher ab. Der hat 2 Tore jetzt im Sechzehntelfinale gegen Österreich vorbereitet. Und interessant, war mir vorher auch gar nicht klar, aber von den 8 Toren der Spanier sind 7 über die linke Seite von Cucurella entstanden. Ja, und Yamal spielt eben auf der rechten Seite. Und einer noch, der unterm Radar ist. Wir reden ja immer über die Superstars, und das völlig zu Recht. Über Messi, über Mbappé, über Haaland, auch über Harry Kane, die teilweise schon 7-mal getroffen haben. Aber Spanien hat auch einen Top-Torjäger. Mikel Oyarzabal, der hat schon 2 Doppelpacks erzielt, also hat die Hälfte aller spanischen Tore bei dieser WM erzielt, nämlich 4 von 8. Der geht immer so ein bisschen unter, spielt auch nur in Anführungsstrichen in San Sebastian schon sein Leben lang. Und wer einmal in San Sebastian war, der will da nie wieder weg. Also ich kann ihn verstehen, das ist wirklich schön da.
Aber es ist ein bisschen kalt, ne? Also ich bin ja hier auch immer für den Wetterbericht zuständig. Wie ist es bei euch? Wie heiß?
Furchtbar heiß. Also wir haben auch schon die 100 Grad Fahrenheit geknackt. Da sind wir dann so bei 38 Grad Celsius. Die fühlen sich hier im Hochhausdschungel von Dallas aber noch viel wärmer an. Und das Problem haben die Spieler ja nicht im Dallas Stadium. Die Heimat der Dallas Cowboys, die ist ja komplett überdacht, und das Stadion ist dann auf angenehme 22, 23 Grad runtergekühlt.
Also heiß ist es nicht, aber vielleicht wird es ja hitzig, denn es ist ja sowas wie ein Derby eigentlich, ne? Also kann das giftig werden, oder? Oder sind das Mannschaften, die sowas nicht im Repertoire haben wollen?
Ich glaube schon, dass es giftig werden könnte. Die Portugiesen haben noch gegen keine andere Nation so oft gespielt wie gegen die Spanier. Und das letzte Duell, das ist noch gar nicht so lange her, vor etwas mehr als einem Jahr, das war das Nations League Finale in München, das hat Portugal gewonnen im Elfmeterschießen gegen Spanien. Nachträglich wurde das dann als unentschieden gewertet, weil es ja nach 120 Minuten keinen Sieger gab, logischerweise. Das ist dann halt eben ein Unentschieden, und deswegen ist die spanische Erfolgsserie auch noch ansehnlicher, denn Spanien hat zuletzt im Frühjahr 24 Mal ein Spiel verloren und ist jetzt 34 Länderspiele in Folge ungeschlagen, und die werden es sich richtig geben, glaube ich. Also die haben da schon im Repertoire, nicht auf Paraguay-Niveau, aber das will ja auch keiner sehen.
Nee, das stimmt. Danke dir, Michael.
Sehr gerne. Schöne Grüße.
Felix Zweier ist übrigens auch mit dabei. Der ist der 4. Offizielle. Robert Kempter ist als Reserveassistent eingeplant. Und ich fände es eigentlich ganz geil, wenn dieses Spiel ins Elfmeterschießen gehen würde. Auch weil beide Teams ja Torhüter haben, die ein echter Rückhalt sind mit Simon und Costa. Und auch generell, das ist ein Spiel, das ich mir dann auch gerne über 120 Minuten angucken würde.
Ja, auf jeden Fall. Es hat natürlich ganz viel Geschichten. Cristiano Ronaldo gegen seine langjährige Wahlheimat bei seiner wahrscheinlich letzten WM. Er wird natürlich nicht alle 5 Elfmeter schießen können im Elfmeterschießen. Ich hoffe, das ist allen bekannt. Aber ansonsten kommen die Portugiesen natürlich emotional total aufgetankt durch dieses wahnsinnige Spiel gegen Kroatien in diese Partie, wo sie nach Rückstand noch den Last-Minute-Sieg geholt haben. Das ist ihr Pfund. Auf der anderen Seite sind es die Spanier, die noch kein Gegentor kassiert haben, die wahnsinnig stabil daherkommen, nicht abhängig sind von Einzelnen, auch nicht von Lamine Yamal. Also das könnte tatsächlich in die Verlängerung gehen. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, und ich finde bei Spanien halt wirklich faszinierend. Die sind ja eigentlich denkbar schlecht ins Turnier gestartet mit diesem 0-0 gegen Kap Verde, wo man echt dachte, boah, das war ein echtes Favoritenwackeln. Und danach aber gar nichts mehr, auch ultra souverän gegen Österreich weitergekommen. Also ich finde, es ist schwierig, Schwachstellen bei dieser Mannschaft auszumachen.
Ja, ich bin gespannt, wer den Ball hat, denn Spanien, die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz des gesamten Turniers, sie liegen bei 65%. Die Portugiesen haben aber auch gerne den Ball. So, und beide können halt nicht gleichzeitig den Ball haben, habe ich mal irgendwo gehört. Auch das wird sehr spannend, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt mal prozentual einschätzen müsste, so 51-49 für Spanien.
Ballbesitz oder Gewinnwahrscheinlichkeit?
Nein, Gewinnwahrscheinlichkeit.
Oh, ich sehe da schon ein bisschen mehr bei Spanien, weil das dann einfach auch wirklich so, wir haben in der Vorrunde ja noch so ein bisschen flapsig gesagt, Ronaldo kann es nur in jedem zweiten Spiel. Der hat sich ja auch wahnsinnig darüber geärgert, dass er da gegen Kroatien ausgewechselt worden ist. Also man sieht halt auch, dass das so ein bisschen bröckelt, also dass man ihm die Entscheidungen dann offensichtlich nicht zutraut.
Aber guck, wir haben jetzt gerade nochmal auch über Lamine Yamal gesprochen. Wann platzt bei ihm der WM-Knoten?
Den brauchst du ja offensichtlich als Spanien gar nicht.
Brauchst du nicht, vielleicht aber in diesem Spiel dann aber doch, weil andere dann wiederum nicht funktionieren. Oyarzabal macht ja jetzt nicht in jedem Spiel einen Doppelpack. Aber Lamine Yamal hat auch gesagt, er spielt gegen den schwierigsten Gegenspieler, dem er je gegenüber gestanden hat, mit Nuno Mendes. Mhm. Also die kennen sich auch aus diversen anderen Duellen mit PSG und Barcelona. Und wenn er den wieder kalt stellt und für Lamine Yamal wieder nichts geht, sag ich mal, und die Portugiesen, die Spanier sowieso gut kennen, dann können sie da tatsächlich auch eine Runde weiterkommen.
Ja, sehe ich anders, aber vielleicht auch ein bisschen mit meinem spanischen Herz, das daran denkt, ich möchte wenigstens einen WM-Erfolg noch haben. Ja, und obwohl da zwei aus dem Favoritenkreis dann gegeneinander spielen werden, wird über das zweite Achtelfinale eigentlich deutlich mehr gesprochen. Und der Grund ist eine Entscheidung der FIFA, dass Balogun doch spielen darf. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Der hat die rote Karte gesehen im Spiel gegen Bosnien, ist vom Platz geflogen wegen eines Foulspiels, wo viele im Nachhinein gesagt haben, man sieht, es ist keine Absicht, dass er das macht. Die FIFA hat jetzt entschieden, es gibt gar keine Sperre. Also in dem Spiel durfte er natürlich nicht zu Ende spielen, aber er ist jetzt eben für dieses Achtelfinale gegen Belgien nicht gesperrt. Und Donald Trump hat danach dann direkt mal gepostet, ey, super FIFA, habt ihr toll gemacht, danke für diese Entscheidung. Finde ich super schwierig, also auch gerade, dass sich dann der US-amerikanische Präsident da noch einmischt. Aber ich würde sagen, wir lassen uns das mal von unserem Regelexperten einschätzen, oder? Khaled Naha, der weiß, warum das so funktioniert.
Die Disziplinarkammer der FIFA, die nutzt eine Hintertür in den Regularien. Sie darf Strafen verändern, auch wenn rote Karten eigentlich automatisch zu mindestens einem Spielsperre führen. Die Regeln wurden damit auf dem Papier eingehalten, das gewünschte Ergebnis erzielt und Infantinos Rangewanze an Trump ist damit um eine Episode reicher. Die Liste ist jetzt schon endlos lang. Ich erinnere nur mal kurz an diesen grotesken FIFA-Friedenspreis. Und diese klebrige Nähe, die hat nur einen Grund. Es geht um sehr viel Geld. Die FIFA erwartet Rekordeinnahmen bei der WM von bis zu 14 Milliarden US-Dollar. Trump liefert Infantino die Bühne dafür und das Geld, das fließt zu einem großen Teil an die Nationalverbände wie den DFB. Widerspruch für Infantino gibt es weltweit kaum, solange die Kasse stimmt. Auch aus Deutschland vom DFB gibt es öffentlich kaum Widerworte. Um den Fußball muss man sich mittlerweile große Sorgen machen. Kommendes Jahr steht Infantino zur Wiederwahl. Von Gegenstimmen sollte da niemand ausgehen, auch nicht aus Deutschland. Da wird es keinen Widerspruch geben.
Das ist doch, also ich finde, es ist auch dumm von der FIFA, das so zu entscheiden, weil natürlich jetzt, Frankreich ist auch schon angekommen und hat gesagt, die gelbe Karte für Ulisse aus dem letzten Spiel soll dann doch auch nochmal überprüft werden. Also du öffnest da dann ja einfach die Möglichkeit, dass solche Entscheidungen im Nachhinein noch geändert werden sollen.
Und deswegen hat die FIFA ja auch keine Begründung mitgeliefert, warum sie jetzt diese Strafe für Balogun nur auf Bewährung aussetzt. Denn die plausibelste Erklärung wäre ja, wir machen das, weil er dieses Foul nicht absichtlich begangen hat. Aber dann hast du eben den Geist, wie du sagst, aus der Flasche geholt. Dann wirst du in Zukunft immer Diskussionen haben, ob Sperren ausgesetzt oder zu Bewährung ausgesetzt werden sollen, wenn das zugrunde liegende Foul eben unbeabsichtigt war oder auch bei unabsichtlichen Handspielen. Also das würde natürlich kommen, deswegen hält man sich da jetzt bedeckt. Und Trump, ja, also er hat sich bisher ja sehr überraschend zurückgehalten bei dieser Weltmeisterschaft. War, glaube ich, noch gar nicht im Stadion?
Nee, also man hat ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ob er da jetzt irgendwo in einem VIP-Raum versteckt war, weiß man natürlich nicht, aber hätte man wahrscheinlich anhand der Security drumherum
hätte
schon
man rausgefunden.
Gemerkt.
Ja, und steigt natürlich, wenn das einen Zusammenhang haben sollte. Das ist natürlich nicht bewiesen, man weiß das alles nicht. Aber er steigt natürlich oder würde mit einem Knall einsteigen, wenn er jetzt quasi diese Aufhebung der Sperre in Bewegung gesetzt hat. Das ist irgendwie wie so eine Folge House of Cards.
Ja.
House of Red Cards in dem Falle. Und wäre für mich ein riesengroßer Skandal. Und ärgert natürlich auch total die Belgier.
Ja,
ne?
Voll. Rudi Garcia hat sich dann auch dazu geäußert, der Trainer der Belgier. Und der meinte, dass sich die FIFA vielleicht im Datum einfach geirrt hat.
Also das ist mir jetzt auch neu, dass der 5. Juli bei der FIFA dem 1. April gleichkommt.
Aber es ist doch alles wie immer, Trump macht Brüssel sprachlos.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich verstehe das halt total für Belgien, weil vor allem, weil es jetzt auch so kurzfristig kam. Also die Entscheidung kam ja gestern Abend unserer Zeit. Das heißt, Belgien hat sich schon voll auf das Spiel ohne den US-amerikanischen Top-Torjäger vorbereitet. Und dann kommt auf einmal Überraschung, er darf doch spielen. Und für die USA ist es natürlich auch total bitter, weil sollten die USA weiterkommen, schmälert das ja irgendwie die Leistung. Zumindest hinterlässt es so ein komisches Gefühl, weil du dann halt einfach sagst, es ist gekauft, obwohl dieses Team ja ein super Turnier bis hierhin gespielt hat.
Sie könnten natürlich Balogun auf die Bank setzen und ihn nicht spielen lassen.
Habe ich auch schon gedacht, aber dann ruft Trump halt da an. Was soll denn das? Ich habe euch den extra hier hingestellt und dann spielt er nicht.
Also wenn wir mal das Turnier aus sportlicher Sicht betrachten, dann hätten die USA das Weiterkommen aber auch ein bisschen mehr verdient als die Belgier. Ne, die Belgier sich eher so ein bisschen ja jetzt in diese Runde auch gequält. Wenn wir an das letzte Spiel gegen den Senegal denken, da haben wir ja nach dem 0-2 gedacht, okay, das war's. Und dann haben sie ja hinten raus das Ding noch gedreht und die USA eigentlich bisher in jedem Spiel überzeugend, haben das Heft in die Hand genommen, haben diese Euphorie entfacht und ehrlicherweise wäre es ja auch schon schön, wenn doch ein Gastgeber nochmal eine Runde weiterkommen würde.
Ja, Christian Pulisic ist jetzt halt auch rechtzeitig fit geworden für die K.O.-Phase eben. Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler, wo du dann auch denkst, dass der Fokus vielleicht auch eher auf ihm jetzt gelegen hätte, wenn der Top-Torjäger nicht gespielt hätte. Aber ich finde es auch bei Belgien ganz geil, diese Auswechslung von Garcia, die ja erstmal alle, also es waren ja alle schon bereit, mit der Kritik anzufangen. Dann kommt Belgien doch weiter und dann gab es direkt nach dem Spiel eine Seite, sorryrudi.be. Finde ich auch eine geile Aktion von den Fans.
Ja, 10.000 belgische Fans haben da schon unterschrieben, glaube ich, und haben sich quasi für die Vorverurteilung entschuldigt.
Ja, kann man dann auch mal machen. Fehlt nur ein Buchstabe zu Sorry Brudi. Aber gut. Aber du sagst auch, das Spiel jetzt unabhängig von dem ganzen Drumherum auf dem Papier, was die Weltrangliste angeht und die Erfahrung angeht, Belgien vorne, aber eigentlich nach dem Turnierverlauf müssten die USA das ziehen.
Eigentlich schon, vor allem sie spielen in Seattle, das ist, das haben wir schon mal besprochen, ja so der fußballaffinste Standort in den USA. Ich meine, die Belgier haben da auch schon gespielt, die kennen das Stadion auch, aber ich halte deswegen die Amerikaner tatsächlich für den leichten Favoriten. Aber trotz allem hat dieses Spiel jetzt schon ein Geschmäckle.
Auf jeden Fall. Aber die letzte Begegnung von den beiden ist noch gar nicht so lange her. Die haben ja Ende März schon gegeneinander gespielt und das Spiel ist 5-2 ausgegangen für Belgien. Aber ganz ehrlich, ich würde ein 5-2 nochmal nehmen. Also gerne viel Spektakel in dem Spiel, damit wir dann vielleicht vergessen, was da im Vorfeld passiert
ist. Wenn Balogun nicht alle 5 Tore macht, dann ja.
Ja, das stimmt natürlich auch. Ganz kurz noch zum DFB, wo wir gerade schon bei Internetseiten waren. Wenn man da auf die DFB-Seite geht, zumindest Stand jetzt, vielleicht wird das auch noch gefixt, und auf sportliche Leitung klickt, findet man nichts. Da kommt 404, Seite nicht gefunden. klingt ein bisschen so, als würde da im Hintergrund gerade umgebaut werden.
Ja, es gibt ja auch keine sportliche Leitung, wenn damit der Bundestrainer gemeint
ist. Wenn der Bundestrainer gemeint ist, nicht, aber Rudi Völler müsste da ja eigentlich dann.
Und du meinst, es ist jetzt ein eindeutiger Hinweis darauf, dass auch Rudi Völler gehen muss?
Ich sage mal, es gibt Raum für Spekulationen.
Vielleicht ist es auch nur ein Hinweis darauf, dass wir nicht nur einen neuen Bundestrainer brauchen, sondern auch einen neuen IT-Techniker beim DFB.
Das kann auch sein. Ich würde mich gerne noch mit was Schönem verabschieden, jetzt wo wir so über die FIFA gewettert haben und so. Diese XXL-WM hatte ja auch schöne Geschichten und das war unter anderem die Geschichte von Kap Verde. Die Spieler sind jetzt gestern wieder nach Hause gekommen und ich finde es sehr schön, die wurden da empfangen, als hätten sie einen Titel gewonnen. Dazu könnt ihr euch auch nochmal die Bilder anschauen auf sportschau.de. Im WM-Blog ist sowieso eine super Empfehlung, da seid ihr immer aktuell informiert.
Ich glaube übrigens, dass selbst wenn Deutschland mal wieder Weltmeister werden sollte, werden wir so nicht empfangen oder wird die Mannschaft so nicht empfangen.
Nicht mit Pauken und Trompeten.
Ich glaube nicht. Und vielleicht wird Kap Verde ja auch in Weltcup Verde umbenannt demnächst noch durch diese tolle Leistung bei der WM.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.